Matthäus 24. Wir fangen an heute mit Vers 44. Es steht, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienstschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Ton finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Gute setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr soll zu kommen, und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlimmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in zwei hauen und ihn seinen Tal mit den Häusern geben, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Lass uns beten. Vater, ich bete, dass du es bei uns sein, dass wir schauen in dein Wort heute und hilf uns zu verstehen, was Jesus gemeint hat, als er dieses Gleichnis gegeben hat, um zu erklären etwas, was er schon zuvor gesagt hat. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. So Vers 44, also darum seid auch ihr bereit. Also wofür sollten wir bereit sein? Also für die Entrückung. Wenn wir nicht bereit sind, das heißt, wir werden nicht entrückt sein. So in dieser Stelle heißt dann bereit, errettet. Wer errettet ist, ist bereit. Und wer nicht errettet ist, ist nicht bereit. Wenn ihr das hört, vielleicht könnte das ein bisschen komisch sein, aber es ist auch möglich, dass du errettet bist und in einer anderen Sinn auch nicht bereit sind. Aber in diesem Kontext, bereit sein heißt errettet. Denn wir sehen, wenn wir gehen durch die Beispiele hier, das eine ist eine Gläubige, der entrückt wird. Und der andere wird nicht entrückt, sondern er wird also hintergelassen sein und wird auch da sein in Ewigkeit. Es steht im letzten Vers, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Also das klingt nicht wie das Ende von einem Gläubiger. Also der Unterschied muss inzwischen Gläubiger und Nichtgläubiger sein. Also wer bereit ist, der ist bereit, weil er hat geglaubt an den Namen des Sohnes Gottes, also den Jesus Christus. Deshalb ist er bereit. So, darum seid ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. So, bei der Beschreibung der Entrückung gab Jesus zwei Beispiele dafür, wie es sein wird, also wenn der Entrückung kommt. Also wir haben letzte Woche das Thema für die Entrückung gehabt und wir haben erklärt, dass die Entrückung kommt, also vor der Trübsal. Es gibt auch eine Wiederkunft des Herrn nach der Trübsal. Und wir haben erklärt, dass der Unterschied zwischen die beiden sind, dass nach der Trübsal jeder Auge wird ihn sehen. Es wird auch erkennbar, also man könnte mit den Hilfe von Schriften rechnen und sagen, es wird an dieser bestimmten Zeit, es gibt bestimmte Zeichen dafür, also es ist 42 Monate oder 1260 Tage oder 3,5 Jahre, also es gibt mehrere Zahlen gegeben. Also von der Tag, wenn der Gäuel der Verwüstung aufgestellt wird in den Tempel in Jerusalem, dann wird das Wiederkunft des Herrn in Macht und Herrlichkeit und er wird seine Füße auf den Ölberg setzen. Aber bei der Entrückung ist es ganz anders. Bei der Entrückung, Jesus hat gesagt, keiner kennt den Tag noch der Stunde. Auch auch nicht er, nur der Vater weiß das. Es ist unmöglich, dass er könnte reden über das Gleiche sagen, wenn er sagt, einmal, du kannst genau wissen, wann es ist, und einmal, niemand weiß. Es muss zwei verschiedene Tage sein. Wir finden das ein bisschen schwierig manchmal, aber wir sollen denken, dass von dem Sichtpunkt der Prophet, der schaut in der Zukunft, wenn er sieht, dass Jesus zurückkommt, er sieht nur, dass Jesus kommt zurück. Also die Propheten im Alten Testament hat gesehen, dass der Messias kommt. Aber sie haben nicht verstanden, dass er wurde dann gekreuzigt und dann weggehen für mindestens also circa 2000 Jahre und dann zurückkommen. Die haben das, die beiden Sachen gesehen als eine. Und so natürlich haben die auch nicht der Unterschied gesehen zwischen der Entwurkung und der Wiederkunft des Herrn mit Macht und Herrlichkeit. Bei der Entwurkung, Jesus hat gesagt in Johannes 14 und Vers 13, dass wenn er weggeht, er wird zurückkommen und uns zu ihm nehmen. Also nicht, dass er wird kommen, auf Erde stehen und mit uns sein, sondern er wird uns also zu ihm nehmen. Und das geht dann um die Entwurkung. So, was hat er gesagt dann, was noch nicht erklärt hat? Nehmen wir in Vers 40 bis 41. Es steht dann, werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So in beiden Versen wird nichts darüber gesagt, warum der eine genommen wird und der andere zurückgelassen wird. Es steht nur, dass es so sein wird. Also warum hat er nicht gesagt? Er hat nur gesagt, also in der Entrückung, also da wird zwei sein auf dem Feld. Also zwei Männer. Und eine wird genommen, der andere zurückgelassen. Und in der Mühle, da wird zwei Frauen sein. Eine wird genommen, die andere zurückgelassen. Aber er hat nicht erklärt, warum. Auch das Verhältnis der Entrückten und den Zurückgelassenen zu Christus wurde nicht erklärt. Zumindest nicht in diesen Versen. Nun in Vers 44 sagt Jesus, seid bereit, denn ihr wisst nicht, wann er zurückkommt. Also seid bereit, weil er kommt zurück. Warum? Um die errettet sind, zu nehmen. Und die nicht errettet sind, die werden zurückgelassen. So, warum musst du bereit sein? Weil du nicht derjenige sein wirst, der zurückgelassen wird. Was müssen wir tun, um bereit zu sein? Das ist eine Frage, die wir heute beantworten werden. Also was müssen wir tun, um bereit zu sein? So, es macht keinen Sinn, dass die zurückgelassen sind, müssen bereit sein. Also, wenn ich sage, ich komme und ich nehme an ein Taufmäus und wir fliegen nach Amerika und ich sage, sei bereit, also ich würde reden nur mit den Leuten, die genommen werden. Also die Leute, die bleiben hier, brauchen nichts zu tun. Also die bleiben hier. Und so den Kontext macht es deutlich, wer soll bereit sein. Und die bereit sein soll, ist die genommen wird, nicht die hintergelassen wird. So in den letzten Versen von Matthäus 24 gibt Jesus die Antwort auf die in den Versen 41 und 42 offengelassenen Fragen. Die Antworten werden in einem Gleichnis gegeben. Warum hat Jesus in Gleichnis geredet? Damit die, die gläubig sind, das verstehen werden. Und dass die, die nicht gläubig sind, werden keine Ahnung haben, wofür er redet. Das aber bedeutet, dass die Antwort auf diese Fragen muss interpretiert werden, um angewendet zu werden. Also es ist nicht so einfach, dass man kann es einfach lesen und nicht überlegen, was ist der Zusammenhang zwischen diesem Gleichnis und was er gerade gesagt hat, das er nicht erklärt hat. Aber er jetzt erklärt mit einem Gleichnis, von dem nur die Erstgläubigen verstehen werden. In jedem Fall, so es ist zwei Beispiele gegeben, in dem Gleichnis, in jedem Fall sind drei Dinge enthalten. Erstens ein Heilsangebot, zweitens eine Annahme oder Ablehnung des Angebots und drittens eine darauf basierende Belohnung oder Urteil. So Vers 45, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. So, das erste Beispiel ist derjenige, der genommen wird. Er wird genommen, weil er bereit ist für die Entwurkung beim Kommen des Herrn. Das Hausangebot finden wir in Vers 44. Darum seid auch ihr bereit. Er sagt zu den Menschen, mit denen er redet, seid bereit. Denn der Herr wird zurückkommen, um die zu nehmen, die bereit sind. Und wer wird entwurft? Nur die Glauben. Denn der Sohn kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Also das heißt, wir sollen jetzt schon vorbereiten, nicht warten. Weil wir wissen nicht, wann er kommt. Also wenn jemand sagt, ja, ich würde gerne Jesus annehmen, aber erst später. Das habe ich mehrmals gehört in meinem Leben. Leute, die gesagt haben, ja, ich würde irgendwann Jesus annehmen, aber noch nicht. Ich bin noch nicht dafür bereit. Und so Jesus sagt, seid bereit, ihr wisst nicht, wann er kommt. Seine Stellung, also der von dieser erste Beispiel, wird erstens durch die Worte treu und klug angedeutet. Vers 45, wer ist nun der treue und kluge Knecht? Also der treue und kluge Knecht, der wird sich also bereitstellen für den Zurückkommen seines Herrn. Wie wird er das machen? Und was wird er machen, da er treu und klug ist? Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also, wie kann ich mich breit machen? Durch den Glauben. Das ist alles, was ich tun kann. Es gibt keine guten Werke, die ich tun kann, damit er sagen würde, also ich sollte ihn auf jeden Fall nehmen. Also er hat viel mehr Gutes getan, als Schlechtes getan. Also wenn ich verweigere zum Glauben, ich werde hintergelassen. Es hat nichts mit guten Werken zu tun. Wir werden gleich aber sehen, dass es gibt eine Rolle von guten Werken, aber es hat nichts mit dem Fall, dass er also mitgenommen wird. Johannes 14, Vers 1 bis 6. Dies ist eigentlich die Stelle, in der Jesus seine Jünger erklärt hat, dass es eine Entwurkung geben wird. Denn wir lesen die Fragen in Matthäus 24 und Vers 3. Und wir sehen, dass die Dreifaltigkeit ist sehr teil. Einer war, wann wird alle diese Dinge sein? Und das geht auf die Tatsache, dass nicht ein Stein wird auf ein anderer bleiben. Und Matthäus hat nichts dazu gesagt, also was die Antwort auf diese Frage war. Lukas aber schon. Die zweite Frage war, was wird der Zeichen des Ende dieser Weltzeit sein? Und Jesus hat sehr viel gesagt über dies. Also eigentlich, das war die dritte Frage. Die zweite Frage war, was wird der Zeichen deiner Wiederkunft sein? Und wenn wir gehen durch Matthäus, wir sehen, dass er hat zuerst der dritte Frage geantwortet, also sagte über der Endezeit. Er hat allgemeine Zeichen gegeben, er hat dann spezifische Zeichen gegeben und dann er hat erklärt, wie der Wiederkunft des Herrn sein wird in Macht und Herrlichkeit. Und dann wir kommen zu Vers 36 und er sagt, also aber von dem Tag, und dann er redet über die Entrückung. Und warum oder wieso hat seine Jünger erkannt, dass es eine Entrückung gibt, so dass sie in dieser Frage stellen können, von Johannes 14. Denn in Johannes 14 ist der Stelle, wo Jesus das deutlich erklärt hat. Er sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und so wir sehen vieles in dieser Stelle. Eine ist, dass Jesus sagt, ich gehe, um euch einen Platz zu vorbereiten. Und wenn ich das mache, ich werde zurückkommen und euch nehmen. Also das ist nicht der Wiederkunft des Herrn und Macht und Herrlichkeit, sondern das ist die Entrückung. Und es ist interessant, in Vers 3, er sagt, ich werde, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Und das Wort nehmen, also das griechische Wort, ist paralambano. Und wir finden das Wort zweimal in Matthäus 24. Und beide ist in Vers 40 und 41, wo es steht, dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen. Das ist paralambano, wird genommen, also Jesus wird genommen. Und der andere wird zurückgelassen, zwei werden auf der Mühle mahlen, der eine wird genommen, wieder paralambano, und die andere wird zurückgelassen. Manche haben versucht zu sagen, aber in den Sintflut, also in dem Beispiel, was Jesus gegeben hat, in den Sintflut, er hat gesagt, dass die Flut ist gekommen und hat die Bösen also erwischt. Aber da das Wort ist also nicht Paralambano, sondern ein anderes Wort. Also hier, das gleiche Wort, das Jesus benutzt hat für die Entrückung in Johannes 14,3, ist zweimal benutzt in Matthäus 24. Auch wenn wir reden über dieses Beispiel hier, also der genommen wird, wird auch durch seine Handlung in Bezug auf den Dienst für seinen Herrn angezeigt. Also Vers 45 wieder. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, der sein Herrn über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit. Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Ton finden wird. So hier wir finden die guten Werke, die er getan hat. Aber das ist nicht, was entscheidet, ob er genommen wird oder nicht. Und ich werde das erklären, also durch anderen Stellen. Zuerst Jakobus 2 und Vers 14. Jakobus sagt, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke, kann ihn denn dieser Glauben retten? Und ich habe einen Pastor gehört, der hat es so erklärt, wenn dein Glauben, also dies nicht zu guten Wirken führen wird, hier auf Erden, wie meinst du, dass es wird dies zum Himmel bringen? Also ein Glaube, der dein Leben nicht ändert, ist kein echter Glauben. Jakobus 2, 14 bis 16, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und seht es euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Also ein Glaube, das wirkt nicht, ist eigentlich kein Glaube. Also es muss ein echter Glaube sein. Also der gleiche Pastor, über den ich gerade geredet habe, hat auch gesagt, wenn dein Glaube dich nicht in die Gemeinde bringen wirst, wie meinst du, dass es in den Himmel bringen wirst? Also es ist in Wirklichkeit eine Sache, wo wir können hoffen und sehen, bin ich wirklich errettet oder nicht? Habe ich wirklich Glaube? Denn wenn ich habe geglaubt und mein Leben ist nicht geändert, dann eigentlich ist etwas fehlt. Denn ein echter Glauben wird mich ändern. Jeder, der in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Epheser 2, 8 bis 10 sagt es sehr deutlich. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. So wir sehen der Reihenfolge hier, es ist aus Glauben, nicht aus Werken, aber wir sind errettet, damit wir gute Werke tun können. Und so die gute Werke ist nicht, was mich rettet, sondern es ist das, was zeigt, dass ich errettet bin. Jakobus 2, 17, er sagt, so ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an ihm und für sich tot. Und wir werden gleich sehen, dass diese zwei Beispiele, die Jesus gegeben hat, also die zwei in dem Feld und die zwei in die Mühle, das war zwei in jedem Fall, die meinte, dass sie waren Knechte. Beide meinte, gläubig zu sein. Der eine wurde genommen, der andere ist zurückgelassen. Warum? Der eine war es gläubig und der andere nicht. Und wir werden mehr darüber sehen, wenn wir kommen zu dem zweiten Beispiel. Also zunächst aber mit dem ersten Beispiel. Weil er im Glauben gehandelt hat, ist seine Belohnung ewiges Leben. Vers 47, wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Gute setzen. Und wenn Jesus zurückkommt, nach der Ende der Trübsal, wenn er kommt mit Macht und Herrlichkeit, er wird die Gläubigen, die er vorher genommen hat, zurück mit ihm bringen. Und warum wird er die mit ihm zurückbringen? Damit er sie dann setzen kann über also alle seine Gute, wie es hier steht. Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und den glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Also weil er geglaubt hat, er hat diese Belohnung und das ist ewiges Leben. Paulus sagt in 2. Timotheus 4, Vers 8, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. also alle, die bereit war oder bereit sind, wenn er zurückkommt, um seine Gemeinde zu entrücken, die werden alle diese Krone der Geistlichkeit empfangen. Warum? Weil sie geglaubt hat. Nun kommen wir zu dem zweiten Beispiel, Vers 48. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen. Also wir sehen, dass dieser meinte auch Knecht zu sein. Aber er sagt in seinem Herzen, mein Herr säumt zu kommen. Also die meinen, dass Jesus Christus ist ihr Herr, aber sie haben ihn nicht wirklich angenommen. Sie haben nicht wirklich geglaubt. Wieso wissen wir? Weil wir wissen, dass wenn jemand wirklich errettet ist, sie kann das nicht verlieren. Das muss heißen, dass dieser ist einer von denen, von denen Jesus geredet hat vorher in Matthäus, als er gesagt hat, nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, also ist wirklich meine Kinder. Denn meine Kinder sind die, die tun die Werke, die ich also vorgeschrieben habe. Die Leute, die wirklich ihn angenommen hat, die wirklich gläubig sind, sie tun auch den guten Werken. Die guten Werken ist nicht das, was errettet, sondern sie nur ein Zeichen dafür. So er sagt, wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr soll zu kommen, also er macht sich nicht bereit, weil er meint, er hat noch Zeit. Er ist da, wo er hat die Gelegenheit, das Wort zu hören, aber eine echte Entscheidung für Jesus Christus, er wird das in der Zukunft machen. Er schiebt es noch in der Zukunft. Also irgendwann werde ich Jesus mein Leben geben, aber jetzt es ist mein Leben, ich mache was für mich und dann später mache ich was anderes. So er sagt in seinem Herzen, mein Herr soll zu kommen. Und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlimmern zu essen und zu trinken. Also wer sind die Schlimmern? Das ist die, die haben gar nichts mit Jesus Christus zu tun. Also die behaupten, nicht gläubig zu sein. Also das ist die, die offensichtlich und deutlich verloren sind. Aber diese Gruppe, von denen wir jetzt reden, sind genauso verloren wie jene, aber sie wissen das nicht. Und so Vers 50, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in zwei hauen und ihn seinen Tal mit den Häuslern geben, das wird das Heulen und Zähne knirschen sein. Also Worte, die Jesus benutzt, zu beschreiben den ewigen Gericht für den Verlorenen. Das zweite Beispiel ist dann derjenige, der zurückgelassen wird. So in Vers 40 und 41, wir haben gesehen, also einer genommen in beiden Situationen und einer zurückgelassen. Und hier Jesus erklärt der Zurückgelassene. Er wird zurückgelassen, weil er nicht bereit ist für die Entrückung beim Kommen des Herrn. Das Hausangebot für ihn steht in Vers 44, genau wie die andere. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Also man muss diese Sache erledigen, vor er kommt. Und so er sagt, seid bereit. Seine Stellung wird als erstes durch das Wort Böse angedeutet. 1. Mose 6 und Vers 5 steht, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachtet der Gedanken seines Herzens allezeit nur Böse. Und er hat dann den Sinnflug gesagt und hat nur Noah und seine Familie errettet durch die Arche. Die anderen waren also dann nicht errettet, die Bösen. Und das ist, was wir sehen auch hier. Dieser Mensch ist gezeichnet als Böser. Seine Stellung wird dann weitester durch die Worte in seinem Herzenswiss, mein Herr säumt zu kommen, angedeutet. Also er glaubt nicht, dass der Herr kommen wird, bald. Er hat das Wort, was Jesus gesagt hat, dass er wird zurückgekommen. Er hat es aufgelegt, auf irgendwelchen Worten. Also er glaubt es nicht. Und so, er hat sich dann nicht weit gemacht. Markus 8, Vers 34 bis 38, es steht, und er rief die Volksmenge, sagt seine Jungen zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn das wird es einem Menschen, was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für seine Seele und für sein Leben geben? Denn wer sich meine und meine Worte schämt unter diesem Ehebrechnissen und sonnigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den Heiligen Engeln. Also in dieser Stelle, Jesus redet genau über die zwei Beispiele, die er in Matthäus 24 gegeben hat. Also einer, der bereit sein wird und genommen wird, und einer, der nicht bereit sein wird, hat gemeint, er hat sein Leben errettet für sich selbst, aber hat es dadurch verloren. Der andere hat sein Leben abgegeben für sich selbst und hat dadurch es gewonnen in Jesus Christus. Auch seine Stellung wird durch sein Handeln angedeutet, genau wie bei der andere. Der andere hat also gute Sachen getan. Er hat den Herrn über sein Dienerschaft gesetzt. Es steht, dass er anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlimmern zu essen und zu trinken. 1. Johannes 3, Vers 14 bis 17. Es steht, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, wenn wir leben, den Bruder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleiben in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Bruder das Leben hinzugeben. Wer aber die Gute dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? So wir sehen, was Johannes hier beschrieben hat, diese zwei Beispiele. Einer, der sein Bruder liebt, und einer, der sein Bruder hasst. Und Jesus hat er geschrieben, so er hat die Mitknechte geschlagen und dann wurde gegangen und ist mit den Schwimmern. Also er hat keine Liebe für die Bruder. Wieso hat er keine Liebe für die Bruder? Weil er ist nicht einer von den Brüdern. Er ist nicht gläubig. 1. Petrus 1, 22 bis 23. Es steht, da ihr eure Seele im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungehäuselter Bruderliebe, so lebt einander beharrlich und aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Wenn wir haben die Liebe Gottes in uns, also wir können nichts anderes tun, als es zeigen zu den anderen Brüdern. Also das merken wir, wenn wir haben mal Leute, die kommen durch Königs Wusterhausen im Urlaub und die sagen uns, ja, wir sind aus Bayern oder irgendwo anders in Deutschland, und die haben unsere Webseite gefunden und die wollten ein Gastdienst sein und die kommen dann hier am Sonntagmorgen und wir merken, die sind unsere Brüder. Und ich habe lieb für uns und auch jenseits Bauern. Aber das ist, wie es ist, unter Boden. Und das hat Jesus erklärt in diesem Gleichnis. Weil diese Nichtgeglaubtheit, was ist seine Belohnung? Ewiges Gericht. Es steht, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in zwei hauen und ihm seinen Tal mit den Häuseln geben. Das wird das Heulen und seine Knechten sein. So eigentlich in diesem Fall, er redet nicht mehr über die Entwurkung, sondern er redet über die zweite Kommen in Wort und Herrlichkeit. Denn dieser Mensch wird immer noch hier sein, was er nicht gestorben ist während dem Turmsaal. Und er wird auch den Herrn sehen, wenn er kommt. Aber er wird ihn sehen, wenn er kommt in Gericht. Johannes 3, Vers 18 bis 20, es steht, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Also wir sehen in dieser Stelle, dass der Unterschied ist, ob man glaubt oder nicht. Und wir verstehen, dass es gibt einen Unterschied zwischen einem Glauben, das uns nicht geändert hat, und einem Glauben, das uns ändert. Wie Petrus gesagt hat, also der Teufel glaubt auch, aber er ist nicht errettet. Es gibt mehrere, die so im Kopf sagen, ja, ich glaube, aber die haben Jesus nie angenommen und ihr Leben ist nicht geändert, weil sie ihn nicht angenommen hat. Und so verstehen wir, dass das Wort Glauben hier ist eigentlich Vertrauen. Wenn ich vertraue Jesus Christus mit meinem Leben, das ist anderes, als wenn ich in meinem Herrn denke, ja, es gibt Jesus Christus. Also er hat gelebt, also mehr über ihn kenne ich nicht, aber ja. Also es gibt einen Unterschied, hat man an ihn vertraut oder nicht. Johannes 5, Vers 28, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. In dieser Stelle, Jesus hat nicht gezeichnet der Unterschied zwischen der Entwurkung und der Wiederkunft des Herrn in Macht und Herrlichkeit. Er redet über eine, also ob es nur an einem Tag geschehen wird. Aber das war eigentlich egal, weil er redet, dass für jeder es kommt an einem Tag. Also einer wird einen Tag des Gerichts haben für aus anderen, aber jeder wird vor ihm stehen müssen. Sei es früher oder später. Und so die Frage ist, bist du bereit für die Entwurkung? Wirst du zu denen gehören, die genommen werden, oder wirst du zurückgelassen? Das ist die Frage. Jesus sagt, darum, also mach dich bereit, denn er kommt. Und wir müssen bereit sein. So was muss ich dann tun, um bereit zu sein? In Römer 10 spricht Paulus von der Gerechtigkeit, der kommt aus Glauben. Und er sagt in Vers 9, Römer 10, 9, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst Und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerettet zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zustande werden. Und er redet über dieses ersten Glaube, was heißt auch Vertrauen. Er vertraut ihn in seinem Herzen. So er sagt, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst. Also viele diskutieren, ob es nötig ist, mit dem Mund zu beten oder nicht. Also ich würde sagen, also du stellst eigentlich die falsche Frage. Die Frage ist, wie wichtig ist es, dass du das tust, dass du glaubst und vertraust an Jesus Christus. Und wenn du das wirklich tust, du wirst also nicht schweigen können. Also du musst was sagen. Also wer würde so eine große Entscheidung machen und nichts sagen? Also ob die Worte von den Lippen kommt oder nur im Herzen gewesen sind, also das ist nicht die Frage, sondern also was hast du wirklich getan hier? Also wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, also was sollte man beten? Also natürlich, es gibt viele, die versuchen so ein Muster zu geben und sagen, also sag diese Worte noch mehr. Also das ist eigentlich Wahnsinn. So, denn die Worte muss vom Herzen kommen. So es kann die richtigen Worte nicht auf deine Lippen setzen. Aber es könnte ein Beispiel geben, und das werde ich auch tun, und dieses Beispiel kommt von Psalm 25, wo David gebetet hat. Und das Gebet von David ist genau den Sinn, was dabei sein sollte, wenn du ihn kennst als deine Retter. Psalm 25, Vers 4 bis Vers 7. Herr, zeige mir deinen Weg und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Gedenke, o Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Gedenke nicht an die Sünde meiner Jugend und an meine Übertretungen. Gedenke aber an mich nach deiner Gnade um deine gute Willen, o Herr. So er hat anerkannt, als er das gebetet hat, dass der Herr sein Gott ist. Und das ist, was Paulus auch gesagt hat, dass wir tun sollen. Also mit dem Mund Jesus aus den Herrn bekennen. Johannes 1 und Vers 9, es steht, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das sehen wir auch in dem Gebet von David, wo er hat gesagt, gedenke nicht an die Sünde meiner Jugend und an meine Übertretungen, sondern denke an deine Gnade. Denn aus seiner Gnade sind wir errettet. Nicht aus durch Werken. Aber wenn wir durch Werken errettet werden könnten, dann könnten wir wohnen und sagen, wenn wir ins Himmel hineinkommen und sagen, also ich habe es geschafft. Ich habe gute Werke getan und ich bin hier und viele andere nicht. Und wir können sehr stolz darauf sein, dass wir das geschafft haben. Aber keiner werde da sein, der sowas sagen kann. Sondern jeder, der da sein wird, wird sagen können, ich habe mich bereit gemacht, indem ich habe vertraut an Jesus Christus als meinen Herrn. Und er hat mich errettet. Er hat sein Leben gegeben für mich. Er hat sein Blut gegeben, um den Lohn für meine Schuld zu bezahlen. Und so bin ich hier. Die guten Werke, also sind nur ein Zeichen das mal gegeben hat. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Vater, dies ist ein ziemlich schwieriger Gleichnis hier für viele zu verstehen, was Jesus gemeint hat. Vater, ich bete, dass du es uns helfen, es zu verstehen. Und Vater, ich bete für jeden, der das hört, der sich noch nicht bereit gemacht hat. Vater, ich bete, dass die werden das machen und werden ihr Vertrauen in Jesus Christus setzen. Ich bete in Jesus' Namen. Amen.